ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir schreiben heute Klassiker um, also zumindest fantasieren wir sehr lange und ausführlich darüber, wie es wäre, Klassiker umzuschreiben. So ein bisschen,
ja,
ein bisschen ketzerische Literaturkritik an den Weltbestsellern unserer Zeit oder so. Keine Ahnung.
Ja, naja, wie kontemporär das noch ist, ist jetzt die Frage. Also
ja, aber ne, so Ehrfurcht vor altehrwürdigen Klassikern war uns ja noch nie so wirklich in die Wiege gelegt.
Mhm.
Und daher haben wir uns jetzt gedacht, stehen wir einfach mal dazu und machen einfach mal so ein, ne, hier, diese viel geliebten, viel gelobten und viel gelesenen Bücher sähen anders aus, wenn wir so dürften, wie wir wollten.
Genau, ja, dann fang doch gleich mal an.
Ich fange gleich mal an. Space Odyssey. Ich habe ja 2001 Space Odyssey tatsächlich den Film noch nie gesehen. Also zumindest noch nie ganz. Weil ich erinnere mich, dass ich ihn inzwischen Jahrzehnten mal gesehen habe, also angefangen habe zu gucken und mir dann dachte, langweilig. Und habe ihn nie zu Ende gesehen. Habe immer gedacht, ne, dann gucke ich lieber nochmal Alien oder so. Da explodieren wenigstens Sachen. Zumindest ab und zu.
Aha.
Und las das Buch aber dann irgendwann, zum einen, weil es das E-Book halt irgendwie gerade im, keine Ahnung, Sondersale gab. Ich glaube, ich habe irgendwie 2 Euro dafür ausgegeben oder so. Und zum anderen, weil wir im Lit-Chat über Sci-Fi-Klassiker sprechen wollten und alle gesagt haben, ja, dann müssen wir aber 2001 Space Odyssey machen. Ne? Ich gedacht, okay, geben wir dem doch mal eine Chance, weil ne, nur dass ein Film oder eine Filmadaption eines Buches halt nicht so der Knaller ist, heißt ja oft nichts.
Aha.
Und stellte dann fest, wow, dass das so langweilig ist, ist tatsächlich der Vorlage geschuldet.
Also, ja, ich hab's auch angefangen zu lesen und das war aber irgendwie, weiß ich nicht.
Ja,
hat also, mich nicht interessiert. Es gibt nicht viele Dinge, die mich nicht interessieren. Hatten wir gerade in der Vorbesprechung. Aber das war so, was mich an der Geschichte interessiert, war da jetzt nicht so wirklich drin. Weil das fängt ja irgendwie damit an, dass da irgendwelche Aliens irgendwie hingehen und dann an noch nicht Menschen vor menschlichen Menschenaffen irgendwie rumexperimentieren. Und irgendwie anfangen, deren Entwicklung zu manipulieren. Und da wird dann halt irgendwie im Detail erklärt, wie das so technisch funktioniert. Und das ist irgendwie so, ja, Worldbuilding, aber irgendwie ohne Plot und ohne das.
Ja, ich muss sagen, ja. Ich war so ein bisschen fasziniert von diesem Einstieg, weil ich halt dachte, also so irgendwas in der Steinzeit zu machen, Es hat ein Science-Fiction-Klassiker, der in der Steinzeit anfängt, das hat schon irgendwie Eier.
Genau,
so als Prämisse. Ne? Ist so ein bisschen ballsy, hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Und dachte mir dann so, okay, gucken wir mal, wo das hinläuft. Und ich habe das so in 2-3 Tagen habe ich das durchgelesen. Es ist jetzt auch kein so richtig langes Buch. Und es war, glaube ich, eine Woche, wo ich auch sehr viel in Wartezimmern beim Arzt oder beim Tierarzt oder irgendwie sowas war. Also es bot sich halt auch an. Ich hatte halt sehr viel Freizeit. Mhm. Und ich habe halt so die ganze Zeit so ein bisschen darauf gewartet, dass jetzt irgendwas passiert.
Mhm.
Und das war dann tatsächlich irgendwie so, dass der Midpoint war dann irgendwie plötzlich sehr actiongeladen, ne? So plötzlich versucht der Computer uns umzubringen und so. Mhm. Aber das war dann halt auch nur so für gefühlte 2 Minuten. Danach hatten wir das Problem komplett behoben und auch vollständig aufgeklärt. Also es gab nicht mal irgendwie noch so ein Mysterium oder so, sondern nein, wir haben das Problem erkannt, wir haben das Problem behoben, wir haben das Problem vollständig aufgeklärt innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Seiten oder so. Also zumindest hat es sich so angefühlt. Und danach passierte wieder eine ganze Zeit lang nichts. Oder nicht, also zumindest nicht so viel. was ich jetzt zu einem kohärenten Thema zusammenfrickeln konnte. Weil ich finde, ne, manchmal ist es ja auch okay, wenn mir halt irgendwie eine Geschichte so eine philosophische Frage erörtern will oder so. Und ich hatte so das Gefühl, das war so der Punkt. Also ich habe auch das Vorwort in meiner E-Book-Ausgabe war so ein Vorwort drin. Ich glaube vom Autor selber oder von dem Drehbuchautor, keine Ahnung. Und da ging es halt auch so darum, ne, dass es halt vor allen Dingen darum geht, wie könnte denn so eine Interaktion mit Aliens und so ein First Contact mit Aliens und was würde das für unser Bewusstsein bedeuten und bla. Also so, es war halt schon relativ früh erkennbar, dass es in der Geschichte nicht irgendwie darum geht, so Menschen und ihre Probleme zu zeigen, sondern man wollte halt diese philosophische Prämisse ausloten.
Aha.
Und da denke ich mir, ja, okay, damit muss man halt irgendwie so ein bisschen leben. Wenn einen das nicht interessiert, finde ich, ist das völlig in Ordnung. Aber es war halt sehr schwer, dem zu folgen. Und ich hätte, glaube ich, an dem Schluss sehr viel mehr Spaß gehabt, weil zum Schluss hin wird das mega weird und hebt so in so Drogenexzess, LSD-Trip-artige Prosa ab, die ich eigentlich total geil fand, wenn ich verstanden hätte, was passiert. Oder sagen wir so, ich hätte nicht mal verstehen müssen, was passiert, aber wenn mich der Typ, dem es passiert, irgendwie mehr interessiert hätte. So. Und das war halt so mein großes Problem und ich habe da auch schon einen Blogpost zu gemacht, wo ich auch schon so ein bisschen erklärt habe, wie ich das halt irgendwie drehen würde, weil was für mich, und das ist natürlich eine subjektive Geschichte, ne? Also wer dieses Buch so wie es ist total geil findet und da total viel rausgezogen hat für sich, das ist total super. Ne? Power to you und so, aber für mich fehlte so ein bisschen so der Bezug zu irgendeinem der Charaktere. Und egal zu welchem. Weil das blieb halt, die Erzählstimme blieb halt so gefühlt so meilenweit weg. Wir haben halt irgendwie so, ne, wir haben ja über Nähe und Distanz haben wir ja so eine ganze Folge gemacht. Und dieses Buch ist halt so meilenweit weg erzählt, dass wir von den meisten Leuten halt irgendwie nur den Nachnamen wissen. Und auch ansonsten nichts über die wissen. Und das ist halt dann so ein Problem, wenn halt plötzlich irgendwie so Dinge passieren, wo man sich denkt, hier soll sich jetzt wahrscheinlich die Spannung der Story daraus beziehen, dass mich interessiert, was mit diesem Typen passiert. Aber das Problem ist, der Typ interessiert mich überhaupt nicht. Also, ich habe noch keinen Grund gefunden, warum der mich interessieren soll. Und vielleicht bin ich da auch zu anspruchsvoll. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, nee, also mich interessieren Personen per se, egal, ob ich was über die weiß oder nicht. Und das ist ein valider Punkt. Aber ja, mir fehlte da so ein bisschen was. Und ich fand halt so ungefähr 50% des Buches hätte ich nicht gebraucht. Also so wie es erzählt ist, hätte ich nicht gebraucht, um sowohl diese philosophische Frage auszuloten, um die es ja geht. Und das darum darf es ja auch gehen. Das darf ja auch sehr viel Worldbuilding sein. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber man hätte 50% quasi dieser ganzen Geschichte rauskürzen können, ohne dass man was verliert. Also signifikant. Und diese 50% Page-Time quasi dann nutzen können, um mir diese Leute verständlicher zu machen, um die es dann halt schlussendlich geht. Weil das Pacing ist halt sehr weird. Und das merkt man, glaube ich, dem Film auch noch an, dass das Pacing dieses Buches sehr weird ist. Weil der Prolog von den Affenmenschen ist halt 16% des ganzen Buches lang. Das konnte ich halt sehr gut nachvollziehen, weil ich das als E-Book gelesen habe. Wo dir das halt immer so wunderschön quasi unten angezeigt wird. Und ich finde, 16% für einen Prolog ist schon happig. Also, ich hätte den jetzt irgendwie um die Hälfte kürzen können, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich habe da signifikant was verloren. Weil du erfährst ja auch eigentlich nur, wie diese, also, ne, warum das so lang ist, ist, weil halt gezeigt wird, dass halt diese Verhaltensveränderung durch diese Alien-Influence halt sehr graduell und so unterschwellig passiert. Aber das hätte man meiner Meinung nach auch mit einem Zeitsprung und einem größeren Kontrast erzählen können. Also ich hätte mir da verschiedene Sachen vorstellen können, wie man das halt erzählen könnte in größeren Abständen, ohne dass man das halt voll auserzählen muss über 16% der Seiten.
Ja, ich hatte mir vor allem, während ich das gelesen habe, ich fand das eigentlich finde ich halt die Prämisse von der Story super cool. Aber ich hätte dann halt gerne irgendwie gesehen, so ein paar Individuen aus einer Gesellschaft, die halt damit umgehen, was da passiert und im Detail irgendwie ihre persönliche Beziehung zu diesem Ereignis, dass da auf einmal dieser Monolith ist und dass da auf einmal Dinge passieren. Und was bedeutet das für uns alles? Und was irgendwie, weißt du, das auf so eine menschliche Ebene runtergeholt, wo man halt sieht, wie Leute damit umgehen, anstatt nur irgendwie so, im Grunde hatte das Buch für mich was von so einer technischen Zeichnung. Das ist halt, ja, und das weiß ich nicht, das hätte man auch sehr viel kürzer fassen können.
Ja, wie gesagt, also ne, ich hätte halt den Prolog mindestens um die Hälfte gekürzt, dann ist das auch ein wunderschöner Prolog, dann kann man da auch mit arbeiten. Nur was für mich noch viel schlimmer war, nach dem Prolog bis zur 50% Marke folgt ein weiterer Prolog, weil das ist halt nur die Story von dem Wissenschaftler, der zum Mond geschickt wird, um da diesen Monolithen zu finden. Und als er diesen Monolithen findet, der dann ein Signal aussendet an das Schiff, was auf dem Weg zum Saturn oder was auch immer es war, das ist der Inciting Incident. Der Inciting Incident dieser Geschichte findet statt an der 49% Marke des Buches. Ich habe nicht verstanden, warum mich dieser Typ, also das ist ein wiederkehrendes Problem, aber bei dem Typen verstehe ich es noch viel weniger, warum der mich interessieren muss. Weil das ist so langsam erzählt. Du siehst den ankommen bei diesem Spaceport, dann erzählt er uns, was er über Stewardessen denkt, dann erzählt er uns darüber, was er im Urlaub mit seinem russischen Kollegen gemacht hat, bla. Ich meine, natürlich ist das alles so ein bisschen Social Worldbuilding. Wir sollen darauf hingewiesen werden, ja, diese Welt ist halt super modern, aber Frauen sind immer noch irgendwie zweite Klasse und dafür haben wir jetzt aber Frieden mit den Russen gemacht. Super, fein, toll, aber warum sind das 30% des Buches? Das hat sich mir nicht erschlossen, weil wenn es in deiner Prämisse um First Contact with Aliens geht, dann ist mir erstmal egal, was du über Stewardessen denkst. Oder was dieser Typ, der nachher nur noch in einem Funkspruch irgendwann mal auftaucht, was der denkt und was der in seiner Freizeit macht und was der für eine Familie hat.
Also du hättest mehr Streamlining erwartet, beziehungsweise die Familie von dem Typen würde mich ja dann schon auch irgendwann interessieren, wenn ich dann sehe, wie er sich irgendwie darauf vorbereitet, diesen Monolithen zu finden. Und wir beide mögen ja Solaris ganz gerne, wo zumindest für mich die Highlights sind die fiktive Wissenschaftsgeschichte. Oh, weil der gute Herr Stanislav Lem das einfach wirklich super drauf hat, das zu erzählen und sowas ja, in dieser
so
Geschichte
zu erzählen,
zu
dass
haben,
das relevant ist und nicht einfach nur, dass es da ist.
Genau, und dann halt auch die Beziehung dieses Astronauten, der dann auf den Mond fliegt, um den Monolithen zu suchen, der sich dann da in diese Wissenschaftsgeschichte einordnet und irgendwie ja, halt Gedanken dazu hat, wie es ist, als erster Mensch irgendwie nach so einem außerirdischen Artefakt zu suchen und was das alles halt einfach für ihn bedeutet, weil ich meine, das ist für mich was der Kontakt mit irgendwie einer anderen Welt für mich interessant macht, nicht wie läuft das technisch ab. Irgendwie winken die oder zwirbeln die irgendwie ihre Tentakeln oder sowas. Das ist mir eher egal. Sondern was macht das mit den Leuten? Und das wird halt irgendwie da überhaupt gar nicht erzählt in Space Odyssey.
Nee, also zumindest habe ich nicht verstanden, warum wir so viel Zeit mit einem Typen verbringen, der nachher für nichts mehr relevant ist. Weil ich fand auch, also das ist jetzt wieder so ein persönliches Ding, wie gesagt, es darf man, also andere Leute dürfen dieses Buch natürlich gerne anders lesen, aber mir hat das auch nichts gebracht, seine persönlichen Einsichten. Das war halt so ein reines Plot-Ding. Also für mich hat sich das angefühlt wie so ein reines Plot-Ding. Wir müssen halt diesen Monolithen finden, damit dieser Monolith aktiviert wird, damit er das Signal gibt, damit dann irgendwelche Sachen mit der, ne, mit der Discovery oder wie auch immer dieses Raumschiff hieß, passieren können. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum muss das 30% lang sein? Und deswegen habe ich auch da gedacht, okay, das würde ich auch um die Hälfte kürzen, weil wir können den Typen ja gerne sehen. Das wäre halt so eine, ne, das wäre halt in so einem Film, wäre das halt so ein bisschen so die Montage im Spaceport, bevor wir halt zu dem Raumschiff springen. Und natürlich kannst du da auch noch so ein paar Worldbuilding-Sachen machen, weil wir natürlich ansonsten nicht die Gelegenheit bekommen, nochmal zu sagen, so, okay, der Kalte Krieg ist übrigens vorbei, was ja anscheinend für den Autoren ziemlich wichtig war. Das kannst du ja alles machen, aber das kann man in sehr wenig, also das kann man auf viel weniger Platz machen, weil das Einzige, was relevant ist, wir sehen so ein bisschen was von dieser gemeinsamen, ne, weltlichen Forschungselite, die da zusammenkommt. Und das ist halt wunderschön, dass es da keine nationalen Differenzen mehr gibt und so, bla. Aber dafür brauche ich vielleicht eine oder zwei Szenen. In denen man das alles machen kann. Weil Szenen können mehr als eine Sache tun.
Ja.
Und dann kann er den Monolithen finden. Und dann wäre den Monolithen zu finden irgendwo so auf 25% der Geschichte und wäre ein wunderschöner Inciting Incident. Und ab dann können wir uns mit dem Raumschiff beschäftigen. Weil was diese ewige Vorrede halt so ein bisschen als Nachteil hat, ist, dass wir meiner Meinung nach viel zu wenig Zeit auf dem Raumschiff verbringen, weil diese Leute, die da auf dem Raumschiff sind, sollen uns ja schlussendlich, also der Typ, von dem ich nicht mehr den Namen weiß, ist aber auch egal, soll uns ja dann am Schluss endlich irgendwie interessieren. Mhm. Und auch dieser Konflikt mit dem Computer, den ich persönlich total spannend fand, ich kenne mich mit Computern nicht aus, mir kam das so ein bisschen vor wie, ja, aber wenn ihr das so schnell aufklären konntet, warum das so furchtbar schief ging, warum konntet ihr es dann nicht verhindern? Aber gut, ich bin kein Programmierer und auch kein Informatiker. Ich nehme das dann einfach mal so hin. Aber das Problem ist, wir springen auf dieses Raumschiff und wir haben überhaupt keine Gelegenheit zu sehen, wie der Alltag auf diesem Raumschiff ist, wie die Beziehung dieses Typen zu seinem Kollegen ist und wie es vor allen Dingen auf diesem Raumschiff ist, wenn der Computer richtig funktioniert. Wir springen dahin. Und sofort ist irgendwas mit dem Computer nicht in Ordnung. Und sofort eskaliert das irgendwie so. Und dann ist der Kollege schon tot und der Computer dreht halt völlig durch. Und das hat halt irgendwie so überhaupt kein Setup.
Ja.
Ich sage halt nicht, dass alles irgendwie Slow-Pacing und Setup braucht. Man kann auch schon mal in irgendwie komische, ne, man kann auch schon mal in Action-Sequenzen reingeworfen werden, ohne Vorbereitung. Ja, das ist okay. Aber
ja, ich empfehle an der Stelle Moon. Das ist der Titel von dem Film, Moon. Der ist großartig. Wenn du Alltag auf einer Mondstation willst, der richtig schön auserzählt ist. Also hast du den mal gesehen? Den hast du nicht gesehen, ne?
Nee, ich habe den nicht gesehen. Aber
der ist großartig. Der ist einfach großartig.
Aber ich habe halt eine Rezi gesehen zu To Be Taught a Fortunate, was halt ja auch so das ist ja auch eine Science-Fiction-Geschichte von Becky Chambers. Und eine Review dazu war halt, ne, hier sehen wir den Alltag der Forschungsmission, wenn der Computer nicht versucht, alle umzubringen. das fand ich halt sehr schön. Weil ja, also ne, es ist halt schwierig, sich einzufühlen in die Verzweiflung und Isolation, die der Charakter angeblich empfindet, nachdem der Computer und sein Kollege halt irgendwie weg sind. Weil wir haben vorher ja nicht erlebt, wie er sich gefühlt hat, als die noch da waren.
Ja.
So, ne, ne, und so. Und dann zusätzlich dazu, dass halt dieses Problem halt super schnell abgehandelt wird. Es war halt irgendwie so ein Mini-Action-Spike in so einer ziemlich flachen Spannungskurve. Jetzt sage ich nicht, also eine flache Spannungskurve ist mir egal. Ne? Also To Be Taught a Fortunate hat überhaupt keine Spannungskurve. Du siehst halt nur diesen Leuten dabei zu, wie sie ihre First Contact with Aliens Forschungsmission machen. Da findet überhaupt keine Spannung statt, in dem Sinne von Survival Action und so. Das ist aber egal. Das hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Ich brauche keinen Survival Action, um mich zu interessieren. Was mich interessieren muss, ist, wie sind die Leute drauf, die das machen? Warum ist ihnen das wichtig? Was sind das für Typen? wie reagieren die so auf die Challenges, die sie, und das erleben wir halt alles nicht, sondern es geht sofort alles den Bach runter, es ist dann 5 Seiten später alles wieder in Ordnung. Wir haben das komplett aufgeklärt, was, wie gesagt, bei mir die Frage aufgeworfen hat, wenn ihr es so schnell erklären konntet, warum konnte es dann so weit kommen? Ne, wenn ihr das doch alles wusstet, war, aber egal. So, und danach haben wir halt diesen Typen, den Rest der Geschichte ist er halt alleine auf diesem Schiff. Und Charaktere, die halt alleine irgendwo sind, sind halt schwer zu erzählen. Und das sehe ich auch ein, weil die können nicht ständig mit sich selber reden, aber ewige Monologe sind halt auch langweilig. Mhm. Und da wäre jetzt bei mir so ein bisschen so der Impuls gewesen, bringen wir doch den Typen aus der Mondbasis zurück. Weil das passiert zwar, also ne, es gibt so ein paar Funksprüche, die halt so hin und her ausgetauscht werden, aber das ist halt nur so ein oder zweimal und danach wird halt gesagt, ja, und jetzt ist die Kommunikation halt, weil Space Things halt irgendwie geht jetzt nicht mehr.
Oh, ich mir denk, auch, gay Long Distance Space Romance.
Oh. Ja, vielleicht das nicht mal das, gehen. Aber ja, weil der Typ hat, also weiß ich nicht, vielleicht wenn der Typ seine Familie verlässt oder so, aber nee, aber da wäre halt so, wenn du diesen Typen aus der Mondstation jetzt zurückbringst und der halt so als Hauptansprechpartner dann halt für den armen, einsamen Menschen in dieser Raumstation halt irgendwie dient, dann hättest du so ein The Martian-Szenario, ne? Halt so ein Typ, der versucht auf so einem kaum noch funktionierenden Schiff halt irgendwie zu überleben und seine Mission zu Ende zu führen, der aber zwischendurch sich halt austauscht mit den Leuten auf der Basis. Und das an sich ist ja ein total spannendes Szenario. Und das hätte für mich auch irgendwie erklärt, warum wir am Anfang der Geschichte uns mit dem Typen auf der Mondbasis beschäftigen. Weil der dann da nochmal wichtig geworden wäre. Und dann hätten wir diese beiden Leute, von denen wir jetzt ein bisschen mehr erfahren haben, hoffentlich, wenn uns die Erzählperspektive erlaubt, die nicht nur aus zwei Metern Entfernung mit dem Teleskop irgendwie zu betrachten, hätten wir halt so ein bisschen mehr Personal Involvement mit unseren Helden. Und dann fände ich halt diesen total LSD-Endtrip auch total cool, weil der ist cool geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich glaube, es ist auch mehr oder weniger das Ding, dass man nicht verstehen muss, was da passiert. Aber es hätte mir halt sehr viel mehr Spaß gemacht, wenn ich nicht gedacht hätte, so warum, also zum einen warum musste ich mich jetzt durch so viel dröges Worldbuilding lesen, dass mir keiner, also dass das mir nicht relevant geworden ist in irgendeiner Form. Und das würde mich sehr viel mehr interessieren, was mit diesem Typen passiert, wenn dieser Typ mich interessieren würde.
Also zusammengefasst, kürzer und mehr Charakterzeug.
Ja, oder wie wir halt eben gesagt haben, relevantes Science-y Things. Also du kannst mir gerne fiktionale Forschungsstände irgendwie vorbeten, über Stunden. Solaris macht es hervorragend und es ist mir nicht einmal langweilig geworden, weil es halt da nicht nur darum geht, mir diese sciencey Things halt runterzubeten, sondern das hatte eine Relevanz für den Charakter, weil es darum ging, wie sich die Leute gegenüber dieser Alien-Präsenz positionieren. Dasselbe in The Martian. Endlose Seiten, Chemiegleichungen in The Martian habe ich gelesen, sogar mit Freude, weil es tatsächlich relevant war, weil es für das Überleben dieses Charakters, der mir irgendwie erlebbar war und der mir wichtig war, war es halt essentiell, diese Dinge zu erklären. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann lese ich das auch, weil ich weiß ja, warum es relevant ist. So. Erster Klassiker, bei dem sich jetzt die Leute irgendwie darüber aufregen können, dass ich das alles nur nicht richtig verstanden habe. Das kann durchaus sein, aber ich stehe zu meiner Ignoranz. Ich würde das Ding einmal umkrempeln, 50% rausschmeißen und 50 andere Prozent hinzufügen. Und dann wäre es ein Buch, das mir besser gefällt. So, mehr will ich ja auch gar nicht. Es muss ja niemand anderem besser gefallen. Hier geht es um mich.
Genau. Ja.
So, mach mal weiter.
Charles Dickens, Bleak House. Ich weiß gar nicht so wirklich, worum es in dem Buch eigentlich geht. Ich habe mir die Wikipedia-Zusammenfassung mal durchgelesen und irgendwo ist da was mit eine Anwaltskanzlei und irgendwelchen Testamenten und irgendwelchen unehelichen Kindern und irgendwer bringt dann noch irgendwen um und irgendwer ist total nett und jemand anders ist total scheiße und es ist halt von Charles Dickens geschrieben, das heißt unglaublich langatmig und ich wollte dieses Buch lesen, weil ich finde den Titel toll. Bleak House klingt großartig. Da hatte ich sofort Bilder im Kopf und dachte mir so, oh. Ja, halt von so einer Gothic Haunted House Geschichte. Und das ist natürlich, was habe ich erwartet bei Charles Dickens?
Charles Dickens ist jetzt nicht so der Gothic Schreiber. Das ist halt leider nicht so sein Ding.
Und ich meine, ja, A Christmas Carol, da kommen schon auch Geister drin vor, aber das ist jetzt nicht so wirklich das, wonach ich gesucht hatte.
Und nee, ist auch tatsächlich für den Kanon von Dickens so ein bisschen der Odd One Out, muss ich sagen. Okay. Also zumindest von dem, was ich von Dickens gelesen habe bisher.
Ja, ich hab mal versucht, Tale of Two Stories zu lesen, aber das war Tale of Two Cities.
Tale of Two Stories wäre auch lustig.
It was the best of times, it was the worst of times, it was the coldest of times, it was the warmest of times, it was the funniest of times, it was the saddest of times. Und ich mir so dachte, so, du kannst Gegensätze aufzählen, das ist toll, Charles. Wirklich. Ja, aber ich habe halt Bleak House und dachte, ich will eine Geistergeschichte, ein Haunted House mit Bleak House als Titel. Und ich will, das Bleak House ist so ein altes großes Herrenhaus, weißt du, wie in der geheime Garten, so
oder so Northanger Abbey.
Habe ich nicht gelesen, aber ja, wahrscheinlich in der Pampa, am Arsch der Welt, in so einem Sumpf, in so einem Moor, wo es oft neblig ist und kalt und feucht und ungemütlich. Und da hast du halt dieses Haus. Und auch wenn es in Farbe fotografiert ist, sieht es irgendwie so ein bisschen schwarz-weiß aus, weil es einfach irgendwie so runtergekommen ist und halt veralkt und so halt, ne, wo man sich so denkt, so, will ich da wohnen? Eher nicht. Und dann hast du als
Mexican Gothic macht das übrigens hervorragend, was ich tatsächlich erstaunlich fand, weil es halt erstmal ein bisschen Worldbuilding braucht, um zumindest so dem typischen ungebildeten Westler wie mir plausibel zu machen, dass es tatsächlich solche Landstriche in Mexiko gibt. Aber ich fand halt so ein haunted English Manor in so einem mexikanischen Moor, aber es sieht genauso aus, wie man sich halt haunted English Manors halt vorstellt. Fand ich großartig.
Ja.
So als Prämisse hervorragend.
Ja, ich würde das eher so, weiß ich nicht, Schottland oder sowas, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Das soll halt nur schön sitzen, dieses Haus und so. Und dann als Hauptcharakter hätte ich gerne so eine junge Frau, die irgendwie da ihren ersten Job antritt, so als Zimmermädchen. Weißt du, so als Mädchen für alles. Und es ist aber, in diesem Haus wohnen nicht wirklich viele Leute. Sondern du hast irgendwie so die Hausmutter, so die Bediensteten beaufsichtigt und dann irgendwie so einen älteren, kränklichen Typen und seine ältere, kränkliche Frau und dann irgendwie noch so ein paar, weiß ich nicht, kränkliche Kinder oder sowas. Aber halt so dieses, dass du so merkst, so, da ist irgendwie, die sind alle so kränklich. Und so, also zumindest die Leute, denen das Haus gehört, den Dienstboten geht es, ja, die Dienstboten sind bester Gesundheit. Aber die Leute des Hauses sind irgendwie so, und diese junge Frau, die da halt angestellt wird, ist so ein bisschen verwirrt, weil, also das ist eigentlich, also das ist in der Pampa und überhaupt, aber super Prestige, also super reiche Leute, super, super angesehen. Und wenn sie sich dann mal irgendwie in die Gesellschaft trauen, also oh, cool. Und sie fragt sich halt, warum hat sie da diese Anstellung gekriegt, wenn sie doch vorher noch gar keinen Job hatte und überhaupt und alles. Und es stellt sich dann raus, dass sie halt irgendwie so verwandt damit ist. mit den Hausherren, weshalb es dann für sie in dem Haus auch gefährlich ist. Weil das, was da spukt, ist hinter den Hausherrschaften her, nicht hinter den Dienstboten. Deshalb sind die Dienstboten alle so bei blühender Gesundheit und robuste Menschen und rotbackig und super. Und du hast aber diesen komischen Geist. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geist ist, aber es ist auf jeden Fall jemand, der so ein bisschen die Lebenskraft so aussaugt. So. Und dann hast du halt dieses Mädel, das da hinkommt und dann irgendwie als einzige von den Dienstboten irgendwie von diesem Geist so ein bisschen angemacht wird und dann langsam krank wird. Und dann irgendwie, das ist dann wieder so ein bisschen Dickens, weil da geht's dann ja auch irgendwie um illegitime Kinder und bladibla. Und sowas stelle ich mir vor, dass dieses Mädel dann halt irgendwie halt erst feststellt, okay, hier spukt es und die Dienstboten glauben ihr nicht. Und dann muss sie sich irgendwie an die Herrschaften wenden oder keine Ahnung. Aber das will ich. Das will ich lesen unter dem Titel Bleak House. Ich will kein, kein Courtroom-Drama mit irgendwelchen, mit sowas. Ja, ich will eine gotische Horror-Novel.
So. Ja, also du möchtest gerne den Titel nehmen und ihn woanders hin verpflanzen.
Ja.
Ich hätte noch eine Idee, wie man den eigentlichen, wie man die eigentliche Geschichte irgendwie weil mein Problem mit Charles Dickens, und ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, das Charles Dickens selber auch hatte, mir findet in diesen Geschichten immer zu viel statt. Weil Charles Dickens, also ich meine, ich kann das auf der einen Seite verstehen, ne? Charles Dickens war halt ein Journalist. Und war halt sehr engagiert halt auch in Social Injustices und ne, so den juristischen Ungerechtigkeiten der viktorianischen Gesellschaft so und so ein Champion der Lower Classes und bla. Das kann ich alles irgendwie wertschätzen. So.
Ja.
Aber er hat halt das Problem, dass er halt auf so einem literarischen Timeshift halt irgendwo sitzt und halt irgendwie seine ganzen Social Justice Agenda und seinen Class Criticism und sowas in seine Bücher reintun will. Verstehe ich. Aber er will halt auch gleichzeitig irgendwie noch die ganzen Melodrama-Elemente haben, die halt in dem viktorianischen Theater so beliebt waren. Ne, halt so Revenge und der verlorene Zwilling und der, keine Ahnung, der verlorene Sohn, der halt zurückkehrt, um das Erbe anzutreten und bla. Und dann will er dann halt irgendwann in Bleak House jetzt auch noch irgendwie so den aufkommenden Trend zu Detective Fiction aufnehmen. Weil das war halt so die Zeit, wo halt irgendwie, ich glaube, Edgar Allan Poe hat damit angefangen, halt mit seinem Dupin, halt irgendwie so ein bisschen, ne, Detection Drama und so. Und dann kam halt Wilkie Collins und hat halt gesagt, hier, diese neue Polizei, die es da so gibt, wir müssen doch mal Geschichten erzählen, wie halt so Morde aufgeklärt werden, bla. Und alle diese Dinge sind gute und valide Plotpunkte, nur das alles in einem Buch ist halt meistens irgendwie so ein bisschen unübersichtlich.
Okay, also, das heißt, du würdest Bleak House, so wie es ist, in drei unterschiedliche Geschichten aufteilen. Eine mit Social Justice, eine mit Melodrama und eine mit Detective.
Ja, also ich finde halt, diese Balance findet halt nicht so statt. Ich meine, ich fand das halt lustig. Ich habe das halt letztens irgendwie nochmal angelesen für den Lit-Chat, weil wir das da besprochen haben und hatte das aber gleichzeitig auch gerade erst nochmal so referenziert gesehen in einem Kapitalismuskritikbuch, was ich gerade lese. Und da, das da heißt Bullshit-Jobs, wo es halt darum geht, dass halt, ne, die kapitalistische Gesellschaft sich halt immer mehr so dazu entwickelt, dass es halt dass es halt Leute gibt, die legitime, für die Gesellschaft wichtige Arbeit machen, systemrelevant nennt man das heute. Und das ist halt dass es halt irgendwie eine immer größere Schicht von Leuten gibt, die eigentlich gar nicht so genau wissen, warum ihr Job relevant ist. Oder beziehungsweise die wissen, dass ihr Job überhaupt nicht relevant ist.
Ja,
aber
ich verlinke
trotzdem machen müssen.
Okay, ich verlinke nur, weil ich verlinke dazu dann auch noch das Video von Rebecca Watson, weil es wurden dann Studien dazu gemacht und stellt sich raus, dass der Typ mit seinen Vermutungen weitestgehend Unrecht hat. Aber die grundsätzliche Überlegung ist trotzdem relevant.
Ja, die grundsätzliche Überlegung ist halt diese, die halt auch Dickens schon in Bleak House anstellt. Und das ist halt dieser Subplot in Bleak House, wo sich die beiden Anwälte halt über diesen Jarndyce versus Jarndyce Dings, ne, was sich halt durch diese ganze Geschichte zieht. Und die Moral von der Geschichte ist halt eigentlich, dass die Familie mit dieser, ne, mit dieser Courtroom-Drama-Fehde ja selber schon gar nichts mehr zu tun haben will. Die wissen nicht mal mehr, worum es da geht. Aber das wird halt von den Anwälten, wird das immer weiter und weiter und weiter gesponnen, einfach nur, weil die damit reich werden. Und irgendwann läuft es darauf hinaus, dass halt dieses Estate, um das man sich streitet, gar nicht mehr existiert, weil das aufgesaugt worden ist in den Anwaltskosten. Und alle dann irgendwie sich denken, naja, jetzt ist auch egal. Und dann gehen halt alle irgendwie auseinander und denken sich, naja. Und das hat Dickens halt damals schon gesehen, dass es halt diesen Trend gibt von Leuten, ne, also beziehungsweise, dass es halt diesen Trend gibt, wenn du halt eine große Klasse von Menschen, sagen wir jetzt mal Banker oder Versicherungsagenten oder so, damit beauftragst, halt große Summen von Geld an irgendwelche Menschen zu verteilen, dass es halt in deren bestem Interesse ist, diese Prozesse so kompliziert wie möglich zu gestalten, damit sie möglichst viel von diesem Geld selber behalten dürfen.
Mhm.
Und das ist halt ja eine valide Kritik, die man an dem System halt so haben kann.
Mhm.
Aber ich finde, das geht für mich so unter. Irgendwie. Weil dann wird halt noch jemand umgebracht und dann ist halt noch jemand die verschollene Tochter von dem und dann verliebt sich noch wer, weil Romance brauchen wir ja auch noch. Und es wird halt alles so unsortiert in eine Geschichte geworfen, habe ich so das Gefühl. Vielleicht weil er diese Elemente alle gleichwertig interessant fand. Das könnte ich mir ja sogar noch irgendwie vorstellen, weil manchmal ist es halt schwierig rauszufinden, was will ich denn jetzt eigentlich erzählen? Aber ich fände halt diesen Aspekt der Geschichte fände ich halt am interessantesten, um ihn prägnanter rauszustellen und halt so ein paar der anderen Sachen halt dafür rauszuschmeißen, weil die Romance in dem Buch ist nicht besonders gut gemacht. Also beziehungsweise ist halt irgendwie schon so egal, dass man sie auch weglassen könnte. Bitte nicht mit Fackeln und Forken, falls das irgendwie total wichtig ist. Aber wie gesagt, für mich war es jetzt nicht so besonders relevant. Genauso wie mit dem Detection-Plot. Ich verstehe, dass das war halt so das neue shiny Thing, das halt gerade jeder für sich entdeckt hatte, ist aus der heutigen Perspektive so ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, aber war so. Aber es ist halt dann so wenig da drin, dass man es eigentlich auch weglassen könnte. Und dann hast du halt diese Melodrama-Elemente. Ja, die kann man ja drin lassen. Aber, ne, weil es ist ja auch irgendwo wichtig, wenn jemand der lange verschollene Erbe von irgendwas ist. Keine Ahnung. Aber das hat mich so ein bisschen zu sehr verwirrt, weil ich wollte halt irgendwie so ein bisschen mehr diesen Class Criticism haben und so ein bisschen mehr auch rausstellen, was macht das mit den Leuten? Weil ich denke, so ein Ding, was in diesem Bullshit-Jobs halt drin ist, was ich jetzt nicht glaube, dass das so neben der Spur ist, ist eben so diese Annahme, dass halt die Leute, die sich darüber bewusst sind, dass ihre Betätigung quasi nur parasitär ist. Entweder empathielose Psychopathen sind, denen das egal ist, und das ist ja auch wiederum eine interessante Sache, die man sich angucken könnte, aber zum großen Teil halt selber sich darüber bewusst sind, dass nicht nur tragen sie nichts Wertvolles zur Gesellschaft bei, sondern sie nehmen tatsächlich sogar noch was weg. Und das halt sehr psychisch belastend sein kann, teilweise. Weil man natürlich auch in einem sozialen System ist, in dem man vielleicht nicht unbedingt die Wahl hat, zu sagen, so, fuck this, ich mache jetzt irgendwie Missionarsarbeit in Afrika oder so, mal ganz davon abgesehen, dass das auch nicht toll ist, aber ne, dass man halt trotzdem so diesen sozialen Zwängen unterworfen ist, halt viel Geld zu verdienen, aber die Art und Weise, wie man dieses Geld verdient, macht einen irgendwie seelisch fertig. Bla. Das fand ich, war halt in diesem Jarndyce versus Jarndyce halt so ein bisschen drin. Und das zieht sich halt durch diese ganze Geschichte. Und ich denke mal, Dickens hatte da so ein paar sehr gute Ideen. Und die konnte man vielleicht auch mit so ein bisschen 21. Jahrhundert-Perspektive, wenn man so ein Reimagining machen wollte oder so, könnte man sehr viel stärker rausstellen, wenn man so ein bisschen von dem ganzen anderen Kram, den er auch alles noch da rein haben wollte, so ein bisschen ausdünnt, damit man sich so ein bisschen mehr fokussieren kann auf eins von den fünf Sachen, die da stattfinden. So.
Ja.
Habe auch ein bisschen Kapitalismuskritik noch untergebracht. Hervorragend.
Ja, sehr schön.
Ne? Soll ich mal mit Krieg und Frieden weitermachen, wo wir gerade dabei sind?
Ja, mach doch mal.
Krieg und Frieden, hat das überhaupt irgendwer gelesen? Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal.
Ich hab mal, ist das Tolstoi oder
ja.
Der mit F?
Nein, das ist Tolstoi.
Ja, ich hab mal versucht, Kurzgeschichten von Tolstoi zu lesen, aber da habe ich schon festgestellt, wir sind nicht so wirklich auf einer Wellenlänge. Also.
Ich sehe das halt ab und zu mal bei BookTube, da wird das dann halt immer so als, ne, so als I dare you, so, ne, wenn man Krieg und Frieden gelesen hat, dann kann man quasi jeden riesigen, langweiligen Wälzer bezwingen, so als Challenge. Finde ich jetzt, es ist so ein bisschen gemein. Weil, ich meine, Anna Karenina, das weiß man, wenn man mich kennt, ist halt so eins meiner All-Time-Favorite-Bücher. Also der gute Tolstoi und ich haben prinzipiell kein Problem miteinander. Aber Krieg und Frieden ist halt so ein Ding.
Du liest immer nur den Frieden, ne? Den Krieg
überspricht. Ich lese, also das war halt damals der Witz, den meine Bibliothekskollegen gemacht haben, als ich halt meinte, ich lese Krieg und Frieden und alle so, ist das nicht langweilig? Und ich so, naja, aber die Schlachtenbeschreibungen lese ich ja nicht. Und dann war es halt so, oh, dann liest du nur den Frieden. Es ist nicht ganz falsch, weil die Sache ist die, russische klassische Literatur ist vom Aufbau her anders, als wir das im Westen gewöhnt sind. Da muss man so ein bisschen drauf klarkommen. Wobei, wir haben gerade über Dickens gesprochen, also auch westliche klassische Literatur ist vom Pacing und vom Aufbau her sehr anders, als wir das heute gewöhnt sind. Von daher auch da, ne, Geschmäcker und Konventionen und literarische narrative Methoden irgendwie ändern sich. Und wenn man halt ältere Bücher lesen will, dann muss man da so ein bisschen flexibel sein in seiner Herangehensweise und darf jetzt nicht erwarten, dass halt ein Buch, das halt irgendwie im 19. Jahrhundert in Russland geschrieben wurde, sich genauso liest wie der neue Sebastian Fitzek oder so. Also wer das erwartet, der hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Aber ich fand halt in Krieg und Frieden war so ein bisschen... Ich fand es halt teilweise so ein bisschen preachy. Und vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich halt irgendwie schon in Anna Karenina halt irgendwie dachte so, boah, wenn der Typ kein Freimaurer gewesen wäre, dann könnten wir uns vielleicht so ein bisschen der Page-Time sparen, wo es immer darum geht, dass die arbeitende Bevölkerung weiß es schon besser und die bösen, bösen reichen Leute, die halt irgendwie, ne, bla. Ich meine, nicht, dass ich ihm nicht zustimme, aber... Es ist halt so, wir haben es verstanden. So, und der Typ, der halt wirklich der Gute ist, ist halt der sich mit den Bauern irgendwie unterhält und deren Philosophien übernimmt und nicht nur ausbeuten will und bla, haben wir verstanden. So, aber es ist halt bei Anna Karenina nicht so. Es ist halt nicht so im Vordergrund. Und bei Krieg und Frieden, ich meine, ja, weil es natürlich auch irgendwie, ne, es geht halt um den Kampf gegen den westlichen Aggressor und sowas. Das kann ich alles nachvollziehen. Ne, Napoleon war auch ein Arsch, so ist das nicht. Aber es ist halt zum einen, glaube ich, so, es hatte er so ein bisschen seinen inneren Geekboy nicht unter Kontrolle. Und wollte halt super viel darüber erzählen, was er alles über Militärtheorie weiß. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, ja, du hast das
alles...
Das
haben dir aber nicht die Bauern erzählt.
Nee, das haben dir nicht die Bauern erzählt. Aber es ist halt, ne, es ist halt so diese typische Autorenkrankheit, jetzt habe ich das doch alles recherchiert, jetzt muss ich das doch alles irgendwo unterbringen. Weswegen ich dann irgendwann aufgehört habe, diese Schlachtenbeschreibungen zu lesen, weil sie lasen sich halt, wie du eben schon so schön sagtest, wie so eine technische Zeichnung. Und mir war nicht ganz klar, warum mich das jetzt interessieren muss. Ich meine, ja, natürlich sind da Leute auf diesem Schlachtfeld, die ich vorher kennengelernt habe und wo es mich interessieren könnte, ob die überleben oder nicht. Aber dann beschreibt mir das aus deren Perspektive, wie schrecklich diese Schlacht ist oder auch von mir aus wie glorios, je nachdem, wie die so drauf sind. Aber, ne, aber nicht diese Adlerperspektive und dann bewegte sich Bataillon A von B und C und bla, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Und das war halt so ein bisschen das, wo ich so das böse Vorurteil hatte, okay, wir haben jetzt ganz viel recherchiert zu den napoleonischen Kriegen und das wollen wir jetzt alles nochmal kurz irgendwo unterbringen. Und zum anderen halt, ne, so dieses hehre Freimaurertum, so die Menschen sind gut und wenn sie es nicht sind, dann werden sie dafür bestraft. Und ja, dieses ganze, wir leben in einem gerechten Universum und die Bösen ereilt das Karma und die Guten werden triumphieren. Das war mir halt irgendwann so ein bisschen Matsch. Weil, ich habe prinzipiell nichts gegen Freimaurer. Ich glaube, die russischen Freimaurer waren auch weniger so ein toxischer Männerclub als zum Beispiel in Großbritannien oder so. Aber also vor allen Dingen, weil sie auch Frauen aufgenommen haben, das macht's, ne? Aber es ist halt schon auch so dieses Salon-Weltverbesserertum, was da manchmal so durchkommt. Weißt du, so, ja, wir sind alles privilegierte Typen und haben überhaupt keine Ahnung. Aber wir denken uns jetzt mal, wie wir die Welt verbessern, während wir hier auf unserem bequemen Sofa sitzen. Ich meine, das ist jetzt keine Geisteshaltung, die Freimaurer für sich gepachtet haben. Es gibt heutzutage immer noch genug Leute, die halt irgendwie denken, auf dem Sofa zu sitzen und irgendwie hehre Slogans zu tweeten, würde irgendwie die Welt besser machen.
Naja, das ist ja immerhin der Ursprung aller Philosophie, nicht wahr?
Ja.
Fesselpupserei.
Aber es ist halt manchmal so ein bisschen sehr preachy und ich glaube, wenn man irgendwie, wenn es den Ausdruck damals schon gegeben hätte, würde ich behaupten wollen, dass so ein paar dieser Charaktere auch unfassbar Virtue Signaling sind. Das nervt halt irgendwann einfach so ein bisschen. Und deswegen, also wenn ich dieses Buch nochmal neu konzipieren dürfte, würde ich tatsächlich, einfach nur weil es mich persönlich nicht so interessiert, relativ viel von diesem ganzen Schlachtengedöns einfach aussparen. Oder, aber das müsste dann jemand anderes schreiben als ich, weil da bin ich selber auch nicht so gut darin. Oder man müsste halt diese Schlachtenszenen wirklich auf so eine persönliche Ebene runterziehen, weißt du? Mhm. Also so wirklich so dieses persönliche, ja, dieses persönliche Traumakrieg mir irgendwie so begreifbar machen, aber nicht irgendwie so aus dieser 2000 Meilen entfernten Perspektive mir irgendwas darüber erzählen, wie halt irgendwelche Schlachtenreihen sich bewegen, weil das, das ist mir ja wurscht. Und wie gesagt, ich würde halt den moralischen Zeigefinger ein bisschen runterschrauben, weil ich meine, wir haben ja bei Message und was war das? Irgendwie genau. Thema und Message war es das, ja? Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich finde es prinzipiell nicht schlimm, wenn dein Buch eine Message haben will. Ne? Bei Dickens haben wir gerade darüber gesprochen, dass es natürlich auch eine Message ist, dass halt deine soziale Struktur halt kacke ist und so. Aber ich finde halt so Bücher, die halt unbedingt so den moralischen Zeigefinger noch einbauen müssen, finde ich halt so, naja.
Ja.
So. Mach mal was über Moby Dick, bevor ich hier abdrifte.
Ja, ich meine, ich liebe Moby Dick. Ich liebe dieses Buch, so wie es ist. Und ich höre es sehr gern zum Einschlafen, was ein großes Kompliment ist. Aber ich war schon so ein bisschen erstmal enttäuscht, weil Moby Dick fängt ja als Gay Romance an. Also in den ersten paar Kapiteln heiratet der Protagonist sozusagen den Harpunier, den ersten Harpunier. Und das passiert halt so am Rande, da wird nicht viel drüber geredet. Und sie ist aber, sie, sie kuscheln auch schön und es ist irgendwie, es ist sehr niedlich. Und das ist so Queequeg ist so matter of fact, was das angeht. So, ja, wir sind jetzt verheiratet. Ich teile jetzt alles, was ich habe mit dir und teilt irgendwie, der hat Goldtaler dabei und gibt halt Ishmael die Hälfte ab und Ishmael so, ja, okay, gut, meinetwegen. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass die Geschichte halt weiter um die Beziehung zwischen Queequeg und Ishmael kreist. Und dass die halt, sie gehen zusammen auf dieses Schiff und lernen dann irgendwie, weil die sind beide, sind erfahrene Seeleute, waren beide auch schon oft auf Walschiffen, aber haben sich halt vorher noch nie getroffen und Queequeg ist halt Native von irgend so einer tropischen Insel so und hat da halt einen ganz anderen kulturellen Hintergrund als unser Nantucket weißer Amerikaner Siedler irgendwie Typ Ishmael. Und da könnten die halt irgendwie super viel drüber reden und dann halt an Bord der wie heißt das Schiff? Der Pequod. An Bord der Pequod halt ja, zusammen professionell so irgendwie Fischer sein und irgendwie Geschichten austauschen, weil das gefällt mir schon auch an Moby Dick, dieser Seemannsgarn, der da irgendwie so am Rande vorkommt und irgendwie völlig, völlig anachronistische Fachsimpelei über Wale. Das könnte man halt, das ist halt so dann von Ishmael sozusagen eingefügt in die Geschichte vom Ich-Erzähler. Aber sie könnten ja auch mit, er könnte ja auch mit Queequeg darüber reden und irgendwie mit, und Vokabular und keine Ahnung. Und es sind halt auch noch so viele andere Leute auf diesem Schiff drauf. Die werden schon erwähnt und die kriegen zum Teil, kriegt man auch so ein bisschen Einblick da rein. Die kriegen so immer alle so ihre Glamour-Shots, die so halt so zeigen, oh, was ist das für ein cooler Typ, der hier irgendwie das Ruderboot anleitet und was ist das für ein cooler Typ, der irgendwie der First Mate ist und dann, Ahab, der Geheimnisvolle und so. Und das, es wird halt irgendwie dieses, dass die Leute auf diesem Schiff sind und dass der Captain kommt nicht ans Deck. Da wird schon drüber geredet auch und die finden das irgendwie auch komisch und so. Aber es wird halt nicht wirklich gezeigt, was das mit den Leuten macht, dass dieser Captain weiter unter Deck die ganze Zeit ist und man ihn irgendwie nur so ein bisschen rumtrampeln hört. Und es fände es halt irgendwie total schön, wenn sich da so ein Freundesgrüppchen zusammenfindet. So, du hast irgendwie Ishmael und Queequeg, so als dass die so quasi ihren Honeymoon auf der Pequod machen und dann irgendwie noch so ein altes Paar, die, weiß ich nicht, meinetwegen Starbuck und irgendjemand, die noch so zusammen sind und dann, weißt du, einfach so ein total süßes, schwules Grüppchen, die aber halt raue Seeleute sind und irgendwie dann aber einen weichen Kern darunter haben und irgendwie damit umgehen müssen, dass jetzt mittlerweile sieht man kein Land mehr. Und sie wissen zwar, wo sie sind, aber sie sind in diesem winzig kleinen Schiffchen auf diesem gigantischen Meer und es können irgendwie Stürme kommen und sie gehen mit auf Wale los und die Wale sind ja schon auch wehrhaft und gefährlich und so. Und was das irgendwie mit diesen Menschen macht, die unter ihren schwieligen Händen doch irgendwie so kleine squishy Persönchen sind, die ja mit dem existenziellen Horror der Hochseefahrt konfrontiert sind.
Ich fände es auch cool, wenn Moby Dick ein bisschen mehr essentiellen Horror hätte, hätte ich das auch irgendwie, glaube ich, lieber gelesen, weil diese ganze Sache mit dem weißen Wal ist halt schon, also ich mag halt schon auch irgendwie Revenge-Plots und so, aber ich meine, ja, es ist mir auch klar, dass das irgendwie so eine metaphysische Metapher ist und so, aber ja. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Geschichten, die halt nur eine metaphysische Metapher für irgendwas sein wollen, haben halt irgendwie so ein bisschen das Problem, dass sie mir nicht die Frage beantworten, warum muss mich das interessieren? Und natürlich ist es nicht meine Metaphysik Und natürlich ist es halt irgendwie so, dass es für Amerikaner oder auch amerikanische Ureinwohner vielleicht irgendwie noch was ganz anderes ist. Aber ja, so ein bisschen mehr Aussage über die Human Condition versus dem unendlichen Ozean hätte es mir, glaube ich, so ein bisschen erlebbarer gemacht.
Genau, und es ist halt, ich meine, die Leute gehen schon auch in Melvilles Version damit um, dass Ahab irgendwie hinter diesem Wal her ist und alles andere sausen lässt und sie irgendwie rumfahren und nur nach diesem Wal suchen und manche nicht so wirklich glauben, dass es den tatsächlich auch gibt und man irgendwie so merkt, okay, der Ahab, der ist nicht mehr so ganz sauber in der Birne, der hat irgendwie schon so ein bisschen Trauma abgekriegt. Aber es ist halt, es bleibt halt oberflächlich. Also Melville interessiert sich nur so oberflächlich für die Charaktere und ihre Beziehungen. Und es hat mich wirklich sehr verstört. Dann, du hast am Anfang eben, kommt diese Romance auf und das hat mich total an die Charaktere und ihre Beziehung gebunden. So Ishmael und Queequeg war so, oh, was passiert jetzt mit denen? Wie geht das weiter? Und dann ist zwischendurch, wird Queequeg mal krank und denkt, er stirbt bald und baut irgendwie schon seinen Sarg. Und Ishmael nur so, ja, der war krank und dann ist er fast gestorben, aber dann ist er wieder gesund geworden und dann war wieder alles gut. Und es hat mich so verstört, dass diese Leute, die am Anfang so eine enge Beziehung hatten und irgendwie so gut miteinander klargekommen sind und irgendwie das gleich so Chemie gab und ich erwartet habe, dass ich da irgendwie so halt wirklich Bindung entwickelt und dann ist das auf einmal komplett weg, als hätte es nie existiert. Und es ist halt auch so, dass der originale Moby Dick, du hast am Anfang hast du Roman, dann hast du in der Mitte ganz viel Zeug und am Ende hast du nochmal Roman. Und ich mag das ganze Zeug in der Mitte so. Das ist über Wale und dann hast du mal ein bisschen so wie Theaterstück geschrieben und dann hast du die anderen Schiffe, die Geschichten erzählen und Seemannsgarn und sowas. Und ich würde halt sehr gerne dieses Zeug in der Mitte auch zu Roman machen, in dem halt die Charaktere mehr damit zu tun haben und nicht nur irgendwie so Gefäße sind, die eben diese Geschichten erzählen, während die irgendwie nach diesem Wal suchen. Und die halt den existenziellen Horror, wie du den du auch gut fandest, finde ich auch gut, dass du den gut findest, und einfach noch mehr von Captain Ahab zeigen und wie die Crew damit umgeht und dann am Ende eben es nicht darum geht, oh, jetzt stürzen wir uns auf den Wal und dann ist irgendwie sterben die Leute und Ishmael ist am Ende noch übrig, der irgendwie an Queequegs Sarg geklammert irgendwie in den Wellen taumelt und es hat aber nicht wirklich eine emotionale Bedeutung für ihn, dass er sämtliche seiner Freunde da verloren hat. Und ich sehe das halt irgendwie so vor mir, weil die in der Originalgeschichte, die also in dem realen Ereignis, das Moby Dick inspiriert hat, ist halt dieses Boot angegriffen worden. Und du hattest dann irgendwie 9 Überlebende, die auf 3 Bötchen verteilt waren. Und ich hätte es halt gern, dass irgendwie der kernigste Kern des Freundesgrüppchens irgendwie überlebt. Und in diesem Bötchen und es... Ich denke mir, der Plot ist zu vorbei an der Stelle, als dass ich dann noch erzählen wollen würde, wie die irgendwie wochenlang übers offene Meer rudern und langsam irgendwie sterben und auf Kannibalismus zurückgreifen oder was. Sondern ich würde sie dann gleich bald schnell auf eine kleine Insel stoßen können, wo sie dann so ein bisschen Robinson Crusoe und FKK-Männer-WG irgendwie machen können, bis jemand vorbeikommt, der sie rettet. Und das dann so ein bisschen so als Epilog irgendwie noch einfügen. Aber so würde ich dieses Buch umschreiben. Und das halt das Verstörende rausnehmen. Und dafür irgendwie diese wunderschöne Beziehung, die einfach weiterschreiben und noch mehr wunderschöne Beziehungen einbauen und das, Moby Dick könnte, jetzt habe ich Bock, das zu schreiben.
Ja, was mich halt auch irgendwie so ein bisschen gewundert hat, was mir auch so ein bisschen fehlte, das hat halt auch wieder so ein bisschen so eine Ähnlichkeit mit dem, was mir halt bei Space Odyssey fehlte, Weil Schiffe, also ne, unter Wasser oder auf dem Wasser und Space haben halt irgendwie immer mehr miteinander zu tun, als man so glaubt. Weil es sind halt abgeschlossene Umgebungen. Ist halt so dieses, auch so diese psychologische Auslotung dieses Ausgeliefertseins. Mhm. Weil das fehlte mir so ein bisschen in der Konfrontation mit Hell. Weil ne, du bist halt auf diesem Schiff und dieser Computer bestimmt halt quasi darüber, ob du lebst oder stirbst. Und das war halt auch so ein bisschen das, was mir in dem Setup da in dem Konflikt gefehlt hat. Dass ich ja halt dachte, okay, dann lass uns doch mal sehen, wie das am Anfang ist, wenn das gut funktioniert. Und dann lass uns doch mal sehen, wie das ist, wenn das dann langsam immer schlechter funktioniert. Und wenn man sich immer bewusster wird darüber, dass man diese Entität jetzt irgendwie mehr oder weniger so ausgeliefert ist. Und so ähnlich ist es ja mit Ahab auch. Mir fehlte das so ein bisschen, diese Konfrontation damit, dass, also so auch die psychologische Konfrontation, was ja auch so ein bisschen was mit diesem Primal Horror zu tun hat. Ne? Nicht nur bist du halt in einem feindlichen Element auf einer sehr prekären Lebensinsel gefangen, sondern der Typ, dem du quasi dein Leben anvertrauen musst, weil er dein Captain ist, ist halt nicht ganz Corpus Mentis. Und wie, ne, so auch da so dieses Setup, weil es wird halt so ein bisschen als so, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei Moby Dick, das wird halt wie so ein Badassery-Reveal halt irgendwie so geframed. So, er ist nicht nur reclusive, sondern er ist halt irgendwie auch so manisch driven und so. Und das ist halt irgendwie so voll Badass, wo ich mir denke, ja, vielleicht ist es das, aber könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen Page-Time darauf verwenden, dass der Crew so nach und nach bewusst wird, dass sie ihr Leben in die Hände eines prinzipiell nicht mehr ganz zurechnungsfähigen Typen legen und was das so psychologisch mit dir so anstellt.
Ja.
Und, ne, ich meine, es war halt auch auf diesen Booten, glaube ich, nicht. Also zumindest wird es immer, wenn es um Piraten geht, halt irgendwie sehr stark hervorgehoben, dass die sich halt von allen anderen Seefahrern insofern unterscheiden, dass das Piratenschiff halt eine Demokratie waren. Das heißt, wenn der Captain halt das Vertrauen der Crew nicht mehr hatte, dann wurde abgestimmt und dann wurde der abgewählt und dann musste er sich damit abfinden. Und da gab's halt keine, ne? Kein Nein, so Despotismus, Tyrannentum, aber das war halt eine Ausnahme auf der See. Und normalerweise warst du halt mehr oder weniger auf Gedeih und Verderb dieser Hierarchie und dieser Kommandostruktur ausgeliefert. Aber das
vor allem, wenn du gemeutert hast und dann nachher in den Hafen eingelaufen bist und die dich gefragt haben, wo ist denn der Captain? Und du sagst auch, der ist gestolpert und dann ist er über Bord gefallen. Kannst trotzdem noch darauf hinauslaufen, dass du dann wegen Meuterei gehängt wirst, also.
Ja, sowas in, also, ne, und das, ich fand es halt schade, das fehlte mir halt so ein bisschen in dieser Auseinandersetzung mit den Problemen, die sich halt irgendwie so diesem Schiff und dieser Crew halt irgendwie so stellen, dass wir darüber nochmal sprechen, was das halt so psychologisch mit dir macht, wenn du dir denkst, ich bin hier auf diesem Boot, ich kann hier nicht weg, und der Typ, ne, der halt irgendwie das Sagen haben sollte, ist halt irgendwie so ein bisschen gaga. Und was mache ich jetzt mit dieser Information? Oder was macht diese Information jetzt mit mir? So.
Ja.
Jane Eyre. Schreibst du das jetzt gefälligst?
Ja.
Damit ich das lesen kann?
Ja, also nicht jetzt sofort, aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste der Dinge, die ich dringend schreiben will. So auch wie mein letztes Buch. Aber jetzt darfst du erst noch über Jane Eyre reden.
Jetzt darf ich erst, ja, das.
Wobei, ich meine, Bleak House möchte ich auch gerne schreiben, aber Bleak House ist nicht so ausgereift als Idee in meinem Kopf wie Moby Dick und Frankenstein und so. Aber
ja.
Jane Eyre.
Ja, gut, dann mache ich noch kurz Jane Eyre. Da habe ich eigentlich gar nicht, also mein Punkt zu Jane Eyre ist gar nicht so umfangreich, aber ich glaube, so ein bisschen die unpopularste Opinion, die ich so habe.
Okay.
Weil, jetzt weiß ich nicht, wir werden es herausfinden, wie unpopular meine Ideen zu Space Odyssey sind. Ich glaube, wie gesagt, bei Krieg und Frieden bin ich, glaube ich, relativ safe, weil das hat keiner gelesen. Aber Jane Eyre ist so ein Ding, das ich immer nicht verstanden habe. Das ist halt genauso wie Wuthering Heights. Also als ich Wuthering Heights das erste Mal gelesen habe und mir so daran gegangen bin mit dieser Prämisse, dass das eine Romance ist oder sein soll, habe ich das nicht verstanden. Erst als man mir erklärt hat, nee, das ist halt irgendwie eine Tragedy, eine Rache-Tragedy, dachte mir so, ja, das seems legit. So genauso wie bei Rebecca. Rebecca ist ein Domestic Thriller. Das als Domestic Thriller macht das auch total Sinn. Als Romance ist das völlig creepy.
Ja.
So ähnlich fand ich das bei Jane Eyre halt auch. Also das ist halt so ein Melodram, habe ich so das Gefühl. Also zumindest hat es halt sehr viele dieser Elemente, die halt in dieser viktorianischen Melodramakultur halt auch irgendwie wichtig waren. Halt so der Surprising Reveal, der da irgendwo eine Rolle spielt und halt irgendwie finstere Charaktere mit mysteriösen Geheimnissen. Und das soll sich jetzt gar nicht so abfällig anhören, weil das war halt eine literaturwissenschaftliche Epoche und das waren halt so die Tropes und die Plotpunkte, die damals halt, die halt damals populär waren. Und ich meine, wir haben ja zwei Folgen jetzt inzwischen gemacht über Tropes. Und die haben halt die unterliegen halt so einer gewissen Fluktuation. Und dann gibt's immer mal wieder welche, die sind halt irgendwie gerade sehr populär für eine Zeit und dann wieder nicht mehr und manche kommen dann auch wieder und bla.
Vampire.
Zum Beispiel. Na, und gerade so dieser, er ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie heimlich mein lange verlorener Zwilling gewesen und außerdem Serienkiller und das sind halt so Melodrama-Tropes, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, die inzwischen so ein bisschen im Thriller-Genre wieder auftauchen. Und ja, offensichtlich ist das populär und wer das gerne liest, ist ja auch in Ordnung. Aber ich fand halt Jane Eyre halt immer so ein bisschen irritierend, was das Ende angeht. Weil, also ich
fand
ich
den Anfang verwirrend.
Ich würde wahrscheinlich auch den Anfang so ein bisschen straffen, weil es ist halt sehr ausführlich natürlich erzählt, so ihre ganze Lebensgeschichte, um so ein bisschen. Und teilweise ist das für mich so ein bisschen Traumaporn, aber das ist halt vielleicht auch nur so, weil ich nicht so gerne so furchtbar tragische Dinge lese. Aber würde ich vielleicht ein bisschen ausdünnen oder vielleicht so ein bisschen damit spielen. Das war halt zu der Zeit, als Jane Eyre geschrieben wurde, waren so ausgiebige Rückblenden oder sowas, waren da noch nicht so ein Ding. Also man war damals tatsächlich sehr der Meinung, man müsse halt alles chronologisch erzählen. Weswegen ich auch heute immer noch der Meinung bin, man sollte sich nicht so sehr an irgendwelchen du musst das so und so machen Schreibtipps festhalten, weil das, was dir heutzutage gesagt wird, so schreibt man ein gutes Buch, war vor 100 Jahren noch genau umgekehrt. Also damals hat man den Leuten gesagt, du musst das chronologisch schreiben, so weil sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Heutzutage würde ich es vielleicht ein bisschen in Rückblenden erzählen und die ganze Kindheitsgeschichte und sowas vielleicht auch ein bisschen ausdünnen, weil sie ist schon sehr exzessiv. Aber wir kommen ja dann zu der Sache mit dem guten Rochester. Und ich weiß, es ist heiß diskutiert, ob das jetzt irgendwie eine tolle Beziehung ist oder nicht. Ich fand eigentlich immer, es hat mich irritiert. Ich fand, dass Jane irgendwie denkt, okay, nicht nur bist du verheiratet und nicht nur hast du mir das nicht erzählt und hätte ich das nicht irgendwie zufällig durch den großen Surprise-Reveal am Traualtar erfahren, dann wäre ich jetzt Bigamistin, also beziehungsweise du wärst es und unsere Ehe wäre halt irgendwie ein Verbrechen und bla. Sondern du hast deine Frau auch auf dem Dachboden eingesperrt. Und es gibt ein wunderschönes Video von der Princess Weeks dazu, dass das halt auch noch so einen ganzen Underlayer von Kolonialismus und sowas hat, weil seine Frau ist halt außerdem noch Kreolin. Das heißt, da kommt halt noch so eine ganz andere Geschichte mit. Ne, prinzipiell.
Das stimmt, die Fanfiction dazu, The Great Sargasso Sea, die sich mit der.
Ne, es gibt halt die Fanfiction dazu, die halt aus der Sicht der Frau geschrieben ist. Das heißt, da könnte man halt noch so ein bisschen mehr rausholen aus dieser Story, weil es halt doch sehr schwierige Untertöne hat, was halt Kolonialismus und den Umgang mit Mental Illness und auch den Umgang mit Klassenunterschieden, ne, weil er redet sich ja raus damit, dass er sie ja quasi aufgedrängt bekommen hat von ihrer armen Familie, die sich ja nur irgendwie einen reichen englischen Lord irgendwie ich meine, vielleicht stimmt das ja auch. Ne, es ist ja, kann ja durchaus sein. Soziale Zwänge sind ein Ding.
Mhm.
Und ne, das Totschweigen und Niederprügeln von psychischen Krankheiten ist jetzt kein neuer Trend. Von daher, ne, aber so diese ganzen Dinge finden mir da zu wenig statt. Also zumal da finde ich, ist halt das so ein bisschen sehr so, ja, aber der arme Kerl konnte ja gar nicht anders, wo ich mir denke, der arme Kerl ist ein Arsch. So. Und ich finde es deswegen völlig in Ordnung, dass Jane sich überlegt, ach nö, gehe ich jetzt mal weg.
Mhm.
Und dass sie den komischen Pfarrer nicht heiraten will, der sie unbedingt nach Indien mitschleifen möchte, um da halt irgendwie die Heiden zu missionieren, kann ich auch verstehen, weil A, finde ich es durchaus irgendwie so eine Message vom Female Empowerment, dass man sich nicht auf eine Marriage of Convenience einlassen muss, nur weil einen der eine Typ gerade versetzt hat. Aber und zum anderen ist halt irgendwie die Heiden missionieren in Indien eine scheiß Idee, von daher auch da, ne, könnte man noch so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen mehr Sozialkritik durchaus einbauen, wenn man das wollte. Nur, dass sie dann am Ende zurückgeht, nachdem dieses blöde Haus so plot conveniently abgebrannt ist und die Frau, die es schuld war, halt gleich mit, hat sich mir halt nie erschlossen. Wie gesagt, das kann jeder gerne anders sehen, aber ich war eigentlich so ein bisschen jetzt darauf eingestellt, dass nachdem wir so lange damit verbracht haben, ne, auch diese ewigen Vorgeschichte hin, dass ne, Jane ist halt ein Survivor. Das ist das, was uns diese ewige Vorgeschichte, wo wirklich fast alle Leute, die sie jemals kannte und mochte, halt irgendwie alle nacheinander abkratzen an irgendwas. Was uns diese Vorgeschichte erzählt. Jane ist ein Survivor. Und Jane ist halt jemand, der ihren eigenen Weg verfolgt. Und dass sie am Ende zurückgeht und ein braves Hausweibchen wird, hat sich mir deswegen nicht erschlossen. Ich war tatsächlich der Überzeugung, und ja, natürlich hätte ich mir vorher die Wikipedia-Artikel durchlesen können oder irgendwie eine der 95.000 Adaptionen gucken können. Aber ja, mich hat das Married Happily Ever After Ende so ein bisschen kalt erwischt. Ich hatte tatsächlich irgendwie gedacht, hier Jane Eyre wäre jetzt tatsächlich mal so der Aufbruch in die neue Welt der literarischen Heldinnen, die einfach am Ende nicht zwangsverheiratet werden müssen. Aber nein, davon waren wir noch weit entfernt. Von daher ist das jetzt mal mein sehr unspektakulärer, aber mir persönlich relativ wichtiger Take zu Jane Eyre. Ich möchte eine Jane Eyre-Version, in der Jane Eyre am Ende Single und glücklich ist, weil die beiden Typen beide scheiße sind. So, ich möchte ein Love Triangle, das sich einfach dadurch auflöst, dass die Frau sich denkt, ihr seid beide Kacke und sich umdreht und geht. Und ich finde, diese Situation ist quasi prädestiniert dafür.
Ja.
So, Feminismus-Rant ist damit auch vorbei, aber ich wollte das mal gesagt haben.
Ja, nee.
Ich fand das übrigens schön, das ist eine andere Geschichte, aber ich habe den neuen Film gesehen zu Little Women. Aha. Und da ist es tatsächlich am Ende so, dass der Film die Diskussion aufgreift, die offensichtlich die Autorin selber hatte. Weil der Film hat ja so einen kleinen Self-Insert der Autorin in Jo, die halt Autorin ist oder Autorin werden will.
Aha.
Und der Film endet halt mit so einer gegengeschnittenen Montage von Jo, wie sie halt im Büro des Verlegers sitzt, der jetzt ihr Buch kaufen will und dann halt sagt so, ja, aber du musst noch das Ende ändern, weil sie muss ja am Ende irgendwie verheiratet werden. Und sie halt sich dagegen wehrt, so nach dem Motto, ja, aber warum muss sie denn verheiratet werden? Und das wird halt so gegengeschnitten mit der, mit dem Teil von Joes Geschichte, wo sie sich halt irgendwie doch in den Literaturstudenten verguckt und dann halt doch irgendwie mit dem zusammenkommt und so. Mhm. Und ich fand das halt schön, weil das halt irgendwie aufgreift, was die Autorin nachher selber gesagt hat, weil in ihrer Originalversion war es anscheinend so, dass Joe halt am Ende Single bleibt, aber die Verleger wollten das halt nicht durchlassen und deswegen musste sie am Ende noch in die Ehe verkaufen. Und das findet halt im Drehbuch auch so statt. Also sie sagt dann halt so, ja, aber wenn ich meine Heldin schon in die Ehe verkaufen muss, dann will ich 80% des Gewinns. Und dann sagt sie so, wuhu.
Aha.
Das war so ein, ja. Anyway, ja, Little Women vielleicht nicht das richtige Buch, aber Jane Eyre, finde ich, würde sich hervorragend eignen. Weil Rochester überzeugt mich nicht als Husband Material. Ich würde auch jedem Typen irgendwie misstrauen, der seine erste Frau irgendwie erst eingesperrt hat, bis sie sich irgendwie durch Selbstverbrennung irgendwie befreien musste. Wäre jetzt nicht so der Typ, den ich unbedingt heiraten wollte. Und wie gesagt, von dem Partner wollen wir gar nicht reden. Das ist irgendwie indiskutabel. Aber ja. Anyway. Jetzt hab ich genug Jane Eyre-Fans gegen mich aufgebracht. Erzähl bitte schnell noch was über Frankenstein.
Frankenstein. Ich habe Frankenstein mehrmals versucht zu lesen und bin immer wieder daran gescheitert, dass Mary Shelley einfach unglaublich gerne darüber redet, wie wundervoll doch alles ist und wie super und wie großartig. Und dann erschafft Frankenstein das Monster und ist irgendwie 5 Minuten sitzt er dann da und denkt sich so, oh nein, oh, du bist ja gruselig, oh, geh raus. Und dann schmeißt er das Monster raus und dann ist das Monster draußen unterwegs und das war irgendwie die gesamte Interaktion zwischen Frankenstein und seinem Monster.
Ja, oh mein Gott, das hat mich so aufgeregt, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich so, wie jetzt? Wie? Also ich meine, zum einen, ne, ist es halt so, Entschuldigung, ich lasse dich gleich weiterreden, aber ne, zum einen ist es halt so dieses Prinzip, ich glaube, Sparknotes hatte das letztens irgendwie getwittert. Ist übrigens ein sehr interessanter, also ein sehr amüsanter Twitter-Kanal, falls man sich für sowas interessiert. Ne, so nach dem Motto, ich habe dieses Ding aus Leichenteilen zusammengebastelt und jetzt sieht es aus wie ein Ding, das aus Leichenteilen zusammengebastelt ist. 1 von 5 Sternen, will ich nicht nochmal machen. So. What did you expect? Ne, so Erwartungsmanagement, ja. Much. Und auf der anderen Seite, wie jetzt? Wir setzen uns nicht damit auseinander und wir gehen jetzt einfach. Und hä?
Ja, er setzt sich ja dann später, beziehungsweise er setzt sich ja dann schon damit auseinander, allerdings in Abwesenheit seiner Kreatur. Und das hat mich irgendwie so angekotzt. Und ich würde Frankenstein so schreiben, dass er schafft diese Kreatur und sie lebt dann und er ist halt nicht so, oh scheiße, was ich wollte, das passiert, ist tatsächlich passiert und jetzt weiß ich nicht, was ich tun will. Weißt du, das war so ein Moment wie vom Joker in Batman Dark Knight, wo er meint so, ich bin wie ein Hund, der ein Auto jagt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, wenn ich es mal erwische. Und so kam mir eben auch Frankenstein vor. Und ich hätte gerne einen Frankenstein, der halt irgendwie vorbereitet ist.
Ja.
Der das Ganze schon irgendwie in einer self-contained Unit irgendwie macht. Weil ich meine, ich glaube, im Original hat er auch irgendwie die Tür vergittert oder sowas. Aber der halt einfach darüber nachdenkt, okay, ich habe keine Ahnung, was da nachher passiert, wenn dann hier der Blitz eingeschlagen ist und irgendwie der Lebensfunke übergesprungen ist, treffe ich mal Vorkehrungen.
Ja.
Und ich würde diese Geschichte halt auch in eine Split-Perspective machen, also dass sowohl Frankensteins Perspektive als auch die Perspektive des Monsters gezeigt wird und halt Frankensteins Perspektive am Anfang steht. Und dann, wenn aber das Monster dann langsam zu Bewusstsein kommt, eben der Switch zum Monster ist und man so langsam dann sehen kann, wie es so zu Bewusstsein kommt, beziehungsweise wie sie zu ihren Bewusstseinen kommen, weil das ist ja bei Shelleys Version auch so, dass irgendwie jedes Körperteil so ein gewisses eigenes Bewusstsein hat. Und da das Monster ja aus verschiedenen Personen zusammengesetzt sind, müssen irgendwie verschiedene Bewusstseine erstmal so zusammenkommen. Das Hauptbewusstsein ist schon das im Gehirn, Also da ist schon so eine fertige Person, die da sitzt und irgendwie so denkt so, ich wurde doch eben erhängt. Warum bin ich jetzt hier? Warum lebe ich? Und warum sieht mein Körper so scheiße aus? Und die dann irgendwie mitkriegt, okay, das sind nicht wirklich meine Hände, das ist nicht wirklich mein Körper, mein Herz, dass das schlägt und all diese Dinge. Und die aber halt auch.
Wobei man sich ja auch fragt, wird das eigentlich in Frankenstein jemals erwähnt, warum er nicht einfach eine fertige Leiche nimmt?
Ich glaube nicht. Keine Ahnung.
Ich habe Fragen.
Ich gehe mal davon aus, dass er keine fertige Leiche nimmt, sondern die zusammenpflückt, damit quasi ein neues Wesen entsteht. Weil sonst hätte er ja einfach nur jemanden wiederbelebt. Und der ist ja dann keine erschaffene Kreatur, sondern einfach nur die Person, die wieder lebendig ist. Und dann wäre das Drama verloren. Und deshalb hat er halt diese neue Kreatur zusammengestückelt. Und diese Werdung dieses Wesens, das irgendwie, okay, eine Persönlichkeit hat, aber dann eben diese anderen Dinge und Erfahrungen und so, die im Rest des Körpers drin sind, so langsam assimilieren muss und die sich halt auch an Dinge erinnert, die passiert sind, während sie tot war. Also schon auch diese Idee von einer Seele, die unabhängig vom Körper existiert, schon mit aufgreifen und der Kopf auf jeden Fall ist der einer Frau. Und sie hat halt Erinnerungen an das Jenseits und wie es da war und kann halt davon erzählen. Und Frankenstein ist unglaublich fasziniert von dieser Kreatur, von dieser Vielheit des Bewusstseins, die eben auch außerhalb des Kopfes existiert. Und von dem Blick ins Jenseits und stellt dann halt so Fragen und fängt an, so ein bisschen seine eigene Kreatur so zu verehren, weil sie halt Antworten hat auf die Fragen, die er eigentlich gestellt hat. Also eigentlich ist sein Experiment geglückt, weil er wollte halt die Frage nach, was ist Leben, so ein Stück weit beantworten und kriegt halt aber auch Antworten darauf, okay, was ist jenseits des Lebens, was passiert danach, was ist da? Und du hast halt diese Frau, die nicht mehr wirklich sie selbst ist und die diese unglaublich traumatischen Sachen hinter sich hat, ja, die ein Leben vorher hatte, die dann in den Knast kam, die zum Tode verurteilt wurde, die hingerichtet wurde, die tot war, die jetzt wieder lebt und eingesperrt ist mit diesem komischen Typen, der ihr irgendwie Fragen stellt und so langsam kriegt sie dann mit, dass sie wieder zum Leben erweckt wurde und hatte aber diesen Typen, der sie anbetet, mehr oder weniger und von ihr antworten will. Und bis über diesen Punkt hinaus habe ich mir das noch nicht so wirklich ausgedacht, aber das fände ich, das ist das, was mich an der Geschichte eigentlich interessieren und faszinieren würde. Und nicht, dass irgendwie das, okay, vielleicht schreibe ich das später dann noch, dass sie rausgeht und irgendwie sieht, okay, Leute finden mich gruselig, weil ich aus Leichenteilen zusammengesetzt bin. Oh, buh, quelle Surprise. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Aber das war halt irgendwie. Sie hat halt an dem, was mich eigentlich faszinieren würde, vorbeigeschrieben. Und ich würde halt das schreiben, was mich eigentlich fasziniert. Mhm. Und ja, das ist eine Idee, die mich sehr begeistert.
Ja, also ich muss sagen, mir fehlte das halt auch so ein bisschen. Ich kann mich halt bis zum heutigen, also so, ne, so sehr ich Mary Shelley für alles, was sie so durchleiden musste und was sie so erreicht hat, irgendwie bewundere. Mhm. Aber diese ganze Zeit, die wir Frankensteins Monster dabei zugucken müssen, wie es diese Familie stalkt, finde ich immer noch schrecklich. Weil zum einen ist es fucking gruselig und zum anderen, es ist halt auch unfassbar langweilig und ich weiß bis heute nicht, was sie mir genau damit sagen will. Außer Menschen sind unfassbar gut, außer wenn sie es nicht sind. Und dafür hätte ich jetzt keine 500 Seiten gebraucht. Na gut, so lang ist das Buch nicht. Aber ne, dafür hätte ich jetzt nicht 50% der Geschichte aufwenden müssen, um mir zu dieser Erkenntnis zu verhelfen, dass es halt unfassbar gute Menschen gibt. Und dann gibt's halt Frankenstein, der halt irgendwie was tut und dann von dem völlig erwartbaren Ergebnis völlig entsetzt ist. Und ich mir denke, ja, manche Menschen sind gut, manche Menschen sind dumm und manche Menschen sind einfach auch nur böse, also wie auch immer man das halt irgendwie definieren will, aber dein Erschaffer war halt leider nun mal einer von diesen Leuten, die zwar unfassbar gebildet sind, aber trotzdem irgendwie unfassbar nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffen. So. Und mir fehlte halt auch diese Auseinandersetzung zwischen Kreatur und Erschaffer, weil ich dachte eigentlich, dass es darum geht. Und ich finde, ich finde, der Original-Untertitel ist ja auch The New Prometheus. Und dieser Untertitel verspricht mir auch irgendwie, dass sich eine Schöpfung mit ihrem Schöpfer auseinandersetzen muss. Weil dieses ganze Prometheus-Ding ist ja irgendwie so, hey, ich bin euer Freund, ich gebe euch das Feuer und setze mich damit über die Götter hinweg und so. Und ne, wenn wir jetzt Gott mal als Naturgesetze definieren, was ja irgendwie dann das Ziel war des guten Herrn Frankenstein, sich über diese Naturgesetze von Tod und Sterben hinwegzusetzen, ist er dann halt der Prometheus. Aber das heißt ja, dass sich trotzdem... Ne, das, er gibt ja nicht das Feuer der Kreativität an seine Schöpfung weiter. Er lässt da einfach nur irgendwie seinen Blitz reinfahren, denkt sich, oh mein Gott, was habe ich getan? Ich habe genau das getan, was ich geplant hatte zu tun und das ist so schrecklich.
So. Ja, der steht da so, hat dann seine Fackel und dann fängt die Fackel an zu brennen und er so und wirft sie weg und schmeißt in so ein Dorf rein, das in Flammen aufgeht.
Ja, so ungefähr.
Ne? Dann rennt er kreischend davon.
Ja. Und das, also wie gesagt, ich fand's.
Und dann kommt das später kommt er dann mit dem Feuerwehrauto angefahren. Es war ein Fehler, ich hätte das nie tun dürfen. Ich hätte nie diese Fackel anzünden dürfen. Doch, hättest du. Du hättest sie nur nicht auf das Dorf schmeißen brauchen.
Ja, und ich meine, ich fand es halt auch immer etwas unnötig, dass halt die Konfrontation dann halt dadurch irgendwie erstmal wieder in Gang gesetzt werden muss, dass wir die Verlobte umbringen. Weil ich weiß, dass es damals Fridging noch nicht gab als Trope, aber es ist quasi das. Und ich finde es halt auch unnötig. Also, es ist so, es ist immer so der Tod von Frankensteins Verlobter ist irgendwie so immer so das Beispiel für unnötige Tode in Literatur, das mir so einfällt, weil warum?
Nee, ich meine, an sich könnte das ja auch ein Ansatz sein, dass Frankenstein macht seinen ganzen Kram und dann wird aber seine Verlobte krank und stirbt und er will dann sie wiederbeleben. Das ist ja auch sehr, sehr oft das Motiv, die Geliebte wieder zu beleben und da dann die Entfremdung zu zeigen, wenn vorher die eigenständige Person irgendwie zu einer Kreatur gemacht wird und dann eben nicht mehr wirklich eigenständig ist und dann von sich selbst entfremdet und von dem, den sie mal geliebt hat, auch entfremdet ist. Das ist sicher auch eine interessante Geschichte.
Ja, deswegen hatte ich mich das gerade gefragt, ob irgendwo in Frankenstein erwähnt wird, warum er verschiedene Körperteile nimmt, weil ne, das ist halt so eine Umsetzung dieses Tropes, die in Dragon Age vorkommt. Das ist ein Videospiel, wo halt ein Plotpunkt im zweiten Teil tatsächlich irgendwie ist, dass die Mutter des Protagonisten halt verschwindet. Und man weiß halt, dass in dieser Stadt halt ein Serienkiller umgeht. Es sind halt schon mehrere Frauen verschwunden. Und halt alle irgendwie ne so im höheren Alter, weil es ist seine Mutter und du als Protagonist bist halt auch schon erwachsen. Das heißt, ne, halt irgendwie Seniorinnen, was halt damals, also was halt in dieser Fantasy-Welt halt auch schon irgendwie ein bisschen merkwürdig erscheint, weil die wenigsten Serienkiller haben halt Seniorinnen als ne, Zielgruppe. So, und du findest halt dann deine Mutter irgendwann zu spät, weil sie halt Teil eines nekromantischen Rituals ist, wo halt irgendwie ein Blutmagier seine verstorbene Frau wieder erwecken will und ne, und erzählt dir das dann auch so schön, so, ja, und dann habe ich ihre Hände gefunden und ihre wunderschöne Haut und ihre Augen und bla. Und du denkst so, yeah. Aber da wird das wenigstens erklärt, warum er halt, warum er halt so dieses Ding, was du dann leider irgendwie bekämpfen musst, was halt so ein bisschen traumatisch ist an dieser Stelle, warum er dieses Ding aus verschiedenen Menschen zusammengebastelt hat, weil er halt so diese Ideal Version seiner verlorenen Liebe wieder zusammenbasteln wollte. Und das wäre halt zum Beispiel so eine mögliche Motivation. Ich meine, es gibt ja ein Frankenstein-Reimagining aus der Perspektive der Verlobten tatsächlich.
Ja, das habe ich versucht, das habe ich versucht zu lesen, aber das war leider so, also ich bin mit dem Stil überhaupt nicht klargekommen.
Ich habe halt noch nicht reingelesen, ich habe es halt auf meiner Kindle-Liste stehen, aber das fand ich halt, aber ne, so alleine als Idee fand ich das auch nicht verkehrt, weil das Schöne an Reimaginings und sowas ist ja auch oft irgendwie so eine unterbenutzte oder so ungewöhnliche Perspektive einzunehmen. Und da fand ich, also wenn man eine unterbenutzte Perspektive haben will, dann ist das auf jeden Fall die Frau von Frankenstein, weil die kommt eigentlich nur als Plotmotivator vor und ansonsten sieht sie uns nicht.
Ja.
Von daher fand ich das einen interessanten Ansatz. Ob dann die Umsetzung wieder jedem gefällt, ist ja dann die andere Frage. Aber so von der Idee her fand ich, war das auch irgendwie, ne, das ist halt so ähnlich wie ich glaube, Margaret Atwood ist das, die hat halt irgendwie ein Reimagining der Odyssey geschrieben aus der Sicht von Penelope. Mhm. Was ich auch ganz interessant finde, weil, ne, halt mal so. Aber ja, müssen wir vielleicht mal eine eigene Folge zu machen. Fände ich ganz spannend, so Reimaginings und wie man da so rangehen könnte und was man da so tut. Aber
genau.
Ja, ansonsten stimme ich dir sehr zu. Die Konfrontation von Schöpfer und Schöpfung in Frankenstein hat mir sehr gefehlt. Fand ich sehr, sehr underused.
Ja, vor allem auch die Perspektive des Monsters kommt vor, aber dass sich das Monster auch mit seinem Schöpfer auseinandersetzen muss und nicht nur der Schöpfer mit dem Monster. Das finde ich halt auch, ja.
Ja.
Ist ein Aspekt, der für mich in diesem Reimagining wichtig wäre.
Ja. Stimme ich dir vollkommen zu.
Ja.
Wenn du das schreibst, werde ich es lesen.
Finde ich gut, danke.
Also, Moby Dick als Gay Romance würde ich auch auf jeden Fall lesen. Das finde ich sehr vielversprechend. Aber Frankenstein würde mich fast noch mehr interessieren. Einfach nur, weil mich das Thema mehr interessiert. Weil, wie gesagt, die Prämisse ist einfach geil. Und die Fragen, die sich daraus stellen, ne, auch so dieses Jenseits-Ding. Und wenn man Leute zurückholen kann, dann heißt es, dass sie eine Seele haben. Aber wo war diese Seele? Ist ja auch so ein Ding in Buffy. Ne, Buffy stirbt ja auch irgendwann mal und findet das total traumatisch, dass sie jetzt weiß, was passiert, wenn man stirbt. Wo ich mir damals schon dachte, so, das ist eigentlich sehr, sehr thoughtful für eine Teenie-Serie.
Ja.
Weil Frankenstein hat mir das nicht erzählt. Anyway, möchtest du noch ein Schlusswort formulieren?
Ein Schlusswort. Ja, in jedem vielgeliebten Klassiker steckt auch irgendwo eine gute Geschichte. Man muss sie nur finden und dann selber schreiben. Was nicht so ganz stimmt. Aber
ja.
Ja,
aber wir sind ja in diese Folge reingegangen, ne, so mit Maximum Arrogance Level und so. Von daher können wir auch so aufhören. Das finde ich voll
spannend. Ja, nee, ich möchte auch an dieser Stelle nochmal auf unsere Fanfiction-Folge hinweisen, die wir gemacht haben, die ich in den Shownotes verlinken werde. Und ja, ich finde, Klassiker sind eine gute Stelle, weil es ist ja jetzt auch nicht so, als wären diese Geschichten irgendwie, als hätten die keinen Punkt. Und als hätten die keinen literarischen Nährwert. Es ist nur einfach so, dass sie halt in ihrer Zeit geschrieben wurden und so als Artefakte durchaus auch interessant sind. Aber ich denke mir, man kann da noch mehr Mehrwert reintun, wenn man halt guckt, okay, wie würde das heute erzählt werden? Oder was sind die Punkte? Weil man kann als Schriftstellerin, man muss immer sich entscheiden, Dinge wegzulassen. Es geht einfach nicht, dass man wirklich alles erzählt und jeden Aspekt jedes Charakters und jede Möglichkeit, weil man kann ja nicht irgendwie tausend Geschichten irgendwie eine Geschichte tausendmal wieder erzählen, um daraus dann letztendlich das Buch zu machen, weil man eben alles beleuchten will und alle Aspekte und so. Nein, man muss sich auf eine Geschichte fokussieren und die kann man dann erzählen. Und da fehlt aber notwendigerweise immer was. Und Leute, die halt auch aus von einem anderen Hintergrund kommen, die aus einer anderen sozialen Schicht kommen, die aus einer anderen Kultur kommen, die eine andere Sexualität oder Gender-Identität haben, die alle möglichen Dinge, anderen Perspektiven, die da drauf gucken, sehen halt Dinge, die fehlen. Und diese fehlenden Dinge dann neu schreiben zu können und ist, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Sache. Und ich finde ja, so dass Copyright so einer der größeren Fehler ist, den wir so gemacht haben. Also zumindest das Copyright so lange auszudehnen zum Teil. Was gut, das gilt jetzt für das amerikanische Copyright. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ja, ich finde, Klassiker lesen ist deshalb eine gute Idee, weil man da Ideen finden kann zum Schreiben, um die Klassiker besser zu machen. Nein.
Ja, aber, und ja. Ich meine, es ist halt, ne, also ich denke mir halt immer, es sind ja meistens Klassiker for a reason. So, sie haben sich ja aus irgendwelchen Gründen in unserem kulturellen Gedächtnis durchgesetzt. Ob diese Gründe immer gut waren, steht dann auf dem anderen Zettel. Ne?
Ja, es ist ja auch immer eine große Menge Zufall dabei, wie wir auch immer gerne drauf rumhaken.
Auch das. Aber wie gesagt, ne, manchmal ist es auch einfach interessant zu sehen, warum gerade diese Geschichte? Warum? Also, ne, was kann man daran irgendwie... Was kann man daran faszinierend finden und was kann man daran irgendwie befremdlich finden? Vielleicht. Und ja, also ich meine, vielleicht spricht da jetzt auch schon wieder der Literaturwissenschaftler aus mir, aber ich finde das ganz spannend. Und wie gesagt, ich finde, es ist halt nie zu spät, sich mit alten Stoffen auch nochmal neu zu beschäftigen. Ja, ich meine, wir rehashen die griechische Mythologie seit 2000 Jahren. Und trotzdem finden immer noch Leute neue Blickwinkel und neue Geschichten, die man da rausziehen kann, die immer noch spannend sind. Ja, von daher finde ich das gut.
So.
Soll ich noch kurz erzählen, was wir beim nächsten Mal machen?
Genau. Ha, wir haben es beide richtig gemacht. Ich sag, die nächste Folge.
Nach drei Jahren kriegen wir es endlich hin.
Ah. Ja.
Ja, nächste Folge ist die letzte Folge vor unserer 100. Folge. Apropos, dass wir das schon so lange machen. Und für Folge 99 haben wir uns gedacht, machen wir mal ein bisschen was, das uns so ein bisschen Entspannung und Ruhe gibt. Wir machen Self-Care für Schreibende. Also so ein bisschen, ne, wie man auf sich aufpasst, wie man seine Kreativität und sich selber irgendwie wertschätzt und nett zu sich selbst ist und so. Und das finde ich ist ein wichtiges Thema und ich werde wahrscheinlich auch wieder sehr viel über Kapitalismus und beschissene Arbeitsethiken ranten während dieser Folge. Und aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich finde das ein wichtiges Thema.
Ja, wir haben ja auch verschiedenste Aspekte davon in verschiedenen anderen Folgen auch schon mal angesprochen und haben in der Folge zum NaNoWriMo auch mal ein bisschen so kurz so Self-Care-Crash-Kurs spezifisch für NaNoWriMo, aber es ist einfach ein Thema, das super wichtig ist.
Und ich erwarte eigentlich so ein bisschen, dass das so die neue Informationsmanagement-Folge wird. Also die Folge, die wir machen und wo wir dann irgendwie so jede zweite Folge mal drauf verweisen können.
Aha.
Von daher freue ich mich da schon sehr. Das wird bestimmt interessant. Ja. In diesem Sinne. Bis dahin.
Tschüss.